Ich habe euch gerade auf den Urlaub hingewiesen und dass man davon erzählen kann. Das liegt daran, dass ich es heute selber mache und dass ich jetzt selber ein bisschen vom Urlaub erzähle. Das ist ja manchmal ganz gut, wenn man auch ein bisschen was mitbringen kann so vom Sommer. Und wenn ihr schon nichts erzählt, kann ich ja länger predigen und dann kann ich ja ein bisschen mehr von meinem erzählen. Ist ja umso schöner. Man ist ja manchmal, also wenn ich auf Reisen gehe, dann ist man meistens nicht nur unterwegs, um sich zu erholen und um Abstand zu bekommen, das auch. Aber ich finde es immer spannend, auf Reisen zu gehen, weil man dann eben auch Neues kennenlernt. Weil man was entdeckt, irgendeine Landschaft, die man noch nie gesehen hat und die einen total beeindruckt, dass es auch woanders wie auf der Schwäbischen Alb schön sein kann zum Beispiel. Oder auch, dass es Kulturen gibt, die einfach spannend sind, weil sie anders sind. Dass es Gewohnheiten gibt, die woanders ganz anders laufen wie bei uns. Oder auch manchmal das Gefühl, wie es ist, fremd zu sein. Das ist auch schon mal interessant, dass man in eine Fremde kommt, in den Gottesdienst geht und sich freut, wenn es ein englisches Lied gibt, weil man alle anderen eben schon rein sprachlich nicht versteht, sondern da merkt man schon, wie wichtig es ist, dass wir auch Lieder haben, die international gesungen werden, eben nicht nur bei uns, sondern weltweit, dass man dann auch dort, wenn man in einem Gottesdienst ist, wo man eben nicht heimisch ist, trotzdem fröhlich mitsingen kann. Selbst auf einer anderen Sprache kann man dann mitsingen und weiß, um was es geht. Also sehr, sehr, da merkt man, wie wertvoll das für einen ist. Genau, und dieses Jahr war ich, als ich ein bisschen überlegt habe, wo ich hingehe und der Globus mal gedreht habe, bin ich bei Japan gelandet und da bin ich dann auch hingegangen. Und ein bisschen was, ein Gedanke, der mir so ein bisschen mich da begleitet hat, den möchte ich euch mitgeben, der passt auch gut zu dem Predigtext. Und deshalb erzähle ich euch da ein bisschen davon. Wenn man nach Japan kommt, gibt es vor allem eine Sache, für die das Land bekannt ist. Es gibt natürlich viel. Die ganzen Kirschblüten oder was nicht alles, auch die Schreine und was man da so für Bilder hat, der Mount Fuji oder was auch immer. Aber es gibt natürlich eine Sache, für die Japan bekannt ist, die man dort auch sofort und überall erlebt und auch bis in kleinste Kleinigkeiten hinein erlebt. Und das kann man unter das Stichwort schreiben, Höflichkeit. Die Japaner sind bekannt dafür, höflich zu sein und das sind sie auch wirklich und zwar auffallend höflich. Das ist ein hoher Wert in Japan, dass man höflich ist. Und ich sage wirklich auch mal, noch mehr als anständig zu sein, sondern wirklich höflich zu sein, das heißt wirklich den anderen auch zu schätzen und ihm das zu zeigen. Das wirkt sich aus in ganz vielen Dingen. Zum Beispiel gleich, wenn man ankommt und schon in die erste U-Bahn einsteigt, in die Metro dort, dann merkt man, dass alle Japaner, wenn sie in die U-Bahn einsteigen, ihre Taschen oder ihre Rucksäcke, die sie so dabei haben, die setzen sie ab und heben sie so vor sich hin. Dass man nicht aus Versehen mit dem Rucksack jemand anrempelt, weil das passiert ja sonst. Ich war der Einzige, der mit seinem Rucksack da noch so auf dem Rücken gestanden ist. Und natürlich passiert es dann auch, dass man natürlich nicht genau sieht, wenn es da eng wird, wo man dann überall hängen bleibt. Aber da habe ich schon das Erste gelernt. Höflich, dass man da guckt, wo man sein Gepäck aufbewahrt, einfach nur aus Höflichkeit. Weil man eben nicht möchte, dass der andere da auf einmal den Rucksack in der Magengrube hat. Solche Dinge. Oder dass man merkt, es gibt in Japan Zugtickets, die sind für die Touristen billiger als für die Einheimischen. Kriegt man nur als Tourist diese Ermäßigungen. Das möchte ich bei uns auch mal sehen. Es gibt's eigentlich, oder sonst irgendwo, eigentlich sonst sind die Touristen immer die mehr zahlen müssen, aber dort, nee, da zahlt man einfach gleich mal weniger. Oder wenn wir gerade schon beim Nahverkehr sind, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass alle Züge pünktlich sind. Und das sind sie auch. Und dafür investiert man auch, was es braucht. Also das fand ich schon erstaunlich. Man kann sich da wirklich total drauf verlassen. Alles immer pünktlich. In Japan ist es auch mal heiß. Da brennt es auch mal. Da kommt auch mal ein Taifun, der reinfegt. Aber die kriegen das hin, weil es ihnen das wert ist. Weil sie sagen, es aus Höflichkeit ist uns das wichtig, da zu investieren. Das können sie. Oder man kann zum Beispiel auch anstehen das können sie sehr gut. Also auch aus Höflichkeit wird man zum Beispiel nicht in den Zug reindrängeln oder so auf dem Bahnhof. Da steht man natürlich in Reihen. Ordentlich sortiert vor den Türen, da kommt jetzt keiner, der sich da vorne hindrängelt, weil es wäre unhöflich, ja. Sondern man stellt sich einfach fröhlich auf. Überhaupt Schlange stehen als Zeichen der Höflichkeit findet man dort überall, auch vor Restaurants. Wenn das Restaurant voll ist, dann gibt es draußen eine Reihe von Stühlen und da setzt man sich dann und rückt entsprechend auf, wenn man dann halt je nachdem reingebeten wird. Aber man wartet draußen höflich sitzend, muss nicht mal stehen, sondern wartet vor dem Restaurant höflich, bis man dran ist. Also auch das, solche Zeichen der Höflichkeit. Und darum geht es mir ein bisschen, dass ihr merkt, wo im Alltag das überall sichtbar wird. Letztes Beispiel aus dem Bereich Nahverkehr. Aber da merkt man halt, ich war wahrscheinlich einfach auch viel da unterwegs. Und dann kommt man halt, dann fällt einem das auch auf. Als ich Bus gefahren bin dort, egal ob das jetzt über Land war oder in der Stadt, die Busfahrer dort haben alle so ein kleines Headset-Mikrofon. Und dann ist es so, dass die sagen da nicht etwa die nächste Haltestelle an oder so, das passiert so wie bei uns auch mit so elektronischen Stimmen und mit Schildern und so und mit Monitoren, aber die sagen da immer an, wenn sie jetzt bremsen zum Beispiel. Wenn Sie jetzt schlagartig bremsen, dann sagen Sie es vorher. Wenn eine rote Ampel kommt, dann sagt er, dass er bremst. Und dann wissen die Leute, ah, jetzt muss ich mir festheben. Oder wenn er wieder anfährt, wird das auch angekündigt. Oder wenn es eine Linkskurve oder Rechtskurve gibt, wird das auch vorher gesagt. Einfach nur, dass man sich darauf vorbereiten kann, aus Höflichkeit. Das ist schon mal ein Service, finde ich. Also ich habe es zwar nicht verstanden, was die da gesagt haben, aber ich habe es mir erklären lassen. Und dann jedes Mal, wenn der irgend sowas gesagt hat, war es tatsächlich auch in so einem Moment, wo halt entweder, wo irgendwas Ruckeliges passiert. Ja? Mein lieber Scholli, ist mir sonst noch nie begegnet. Höflichkeit zeigt sich auch zum Beispiel in dem, dass keiner murrt. Da beschwert sich keiner. Also man wird nicht irgendjemand hören, der über irgendwas jammert oder sich beschwert, wo irgendjemand schuld war oder irgendwas nicht so gelaufen ist. Mag sein, dass man das erlebt und dass man das dann vielleicht für sich daheim auch rauslässt, aber in der Öffentlichkeit lässt man das auf jeden Fall gar nie raus. Und das macht was mit einer Gesellschaft, wenn man nirgends murrende Typen sieht, wenn man niemand hat, der sich ständig beschwert. Es sind eigentlich immer nur die Ausländer und vor allem die Deutschen, die sich da beschweren, wenn man da jemanden trifft. Das ist echt ein bisschen peinlich, aber ist wirklich so. Also wenn sich da jemand beschwert, dann kann man fast schon sagen, sind es auf jeden Fall keine Locals. Und das fand ich schon interessant, wie sich das einfach auch auswirkt, weil ich habe mich selber auch nicht beschwert. Ja, also wenn alle sich nicht beschweren, dann tue ich es auch nicht. Wenn alle lächeln, lächelt man selber auch mehr. Also das muss man mal für sich selber dann merken, ja klar, da gäbe es schon Grund, vielleicht ab und zu ein bisschen meckerig zu werden, aber wird man da einfach nicht. Also schon allein deshalb als Urlaubsland sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen genug hat von den murrenden Kollegen, dann hat man da Gegend, wo man das dem nicht begegnen wird. Also einfach schön, auch überhaupt die Ruhe, da hupt auch keiner in den Straßen groß, da hört man ganz, ganz selten mal eine Huppe und entsprechend auch ganz selten mal irgendwie Sirenen oder so, die kommen da fröhlich immer durch. Das ist eigentlich viel, viel stiller als in vielen anderen Städten, die man sonst so kennt oder anderen Regionen. Oder auch eine Sache, wo man so ein bisschen die Höflichkeit merkt oder wo ich es gelernt habe. Manchmal als Tourist kauft man sich Eis oder so und hat dann irgendeine Papierle oder Holzsteckele übrig und überlegt sich dann, wo schmeiße ich das in den Müll. Ja, da sucht man Japan länger, weil es gibt jetzt nicht in jedem Park Mülleimer oder an jeder Straßenecke wie bei uns. Braucht man dort gar nicht, weil jeder nimmt seinen Müll mit heim. Da hat jeder eine Tüte dabei. Selbst am Strand sind die Leute mit einer Plastiktüte. Und natürlich ist ganz selbstverständlich, dass man seinen Müll nicht am Strand liegen lässt. Sondern es wäre unhöflich. Man nimmt es mit heim. Oder wenn man in ein Geschäft was gekauft hat, dann nehmen die den Müll auch wieder zurück. Aber dass man es irgendwo das auf der Straße liegen lässt oder in eine Ecke wirft, völlig unhöflich. Und da merkt man mal, was Höflichkeit bewirken kann, wenn sich alle dran halten oder wenn sich fast möglichst viele das als Wichtiges empfinden, wenn es so ein Grundwert von Gesellschaft ist. Das ist schon interessant. Das funktioniert natürlich nur, wenn wirklich möglichst viele dann auch das so leben. Man könnte es natürlich auch ganz schnell ausnutzen. Ja? Also wenn Einzelne sagen, ist mir egal, was andere denken, ich mache es trotzdem, dann funktioniert das Ganze nicht. Aber wenn das so ein Common Sense ist, so ein Allgemeingut, dann wirkt sich das natürlich aus. Was habe ich noch für ein Beispiel? Eins habe ich noch, ich hätte noch viele Beispiele, aber eins jetzt noch, mir ist aufgefallen, dass es dort in Japan viele Jobs gibt, die wird es bei uns schon lange nicht mehr geben, weil sie viel zu teuer wären. Also zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, Supermarkt, da ist ein Parkplatz daneben, wie bei uns neben Rewe und Aldi und so auch. Und dann, wenn man auf die Straße rausfährt von diesem Parkplatz, steht da immer jemand mit einer roten Kelle beleuchtet und der zeigt einem dann an, ob gerade Verkehr kommt oder nicht, ob man gerade rausfahren kann. Wird es bei uns nicht mehr geben, viel zu teuer, jemanden da hinzustellen. Kann man doch selber gucken. Oder im Zweifelsfall macht man Schranke hin. Aber da hat jemand eine Aufgabe. Oder auch in Parks gibt es ganz viele, meistens ältere Leute, die bei uns so Rentner wären schon, die fahren mit ihren Fahrrädern rum und heben dort die Blätter auf, die da so rumfahren. Einfach nur, dass sie eine Aufgabe haben. Das lässt man sich was kosten. Aus Höflichkeit, dass man sagt, ihr gehört dazu zur Gesellschaft und dass man sie eben nicht spüren lässt, ihr seid jetzt für uns nur Last oder ihr gehört dazu. Also solche Dinge, ihr merkt ein bisschen, wie ich euch klar machen will, dass wenn Höflichkeit als Wert zählt, und so habe ich es dort eben erlebt, wenn es als allgemeinen Wert zählt, dann wirkt sich das aus aufs Miteinander, auf das Gemeinschaftliche. Natürlich gibt es dort auch Strafen, wenn man sich nicht dran hält, und die sind auch nicht ganz ohne, also man wird schon auch dazu gedrängt, aber ich bin schon sicher, dass, oder so habe ich es erlebt, dass die Japaner nicht nur höflich sind aus Angst vor Strafen, sondern wirklich, weil sie es lernen, von Kind auf, und weil man das wirklich als Grundwert denen schon beibringt. Und da habe ich mich dann schon gefragt, wo haben wir das eigentlich verloren? Warum bringt man uns das eigentlich nicht mehr als Grundwert bei? Das ist doch für uns auch wertvoll und wichtig. Warum bringt man eigentlich bei uns, zumindest in meiner Wahrnehmung, mehr und mehr den Kindern und den Aufwachsenden bei, wie wichtig es ist, selbstbewusst zu sein und sich durchsetzen zu können und was man alles braucht, dass man ja nicht zu kurz kommt und auf der Strecke bleibt. Also es sind ja schon Sachen, die bei uns immer mehr an Wert gewonnen haben. Selbstverwirklichung ist so ein hoher Wert, der sich so ein bisschen durch unsere Gesellschaft zieht und der immer größer geworden ist, während andere eben kleiner geworden sind, wie zum Beispiel Höflichkeit oder Rücksicht oder Anstand und solche Dinge. Und da kann man sich schon ein bisschen überlegen, wie das passiert ist. Also ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man irgendwie immer mehr das Ich in den Vordergrund gestellt hat und das Wir so ein bisschen verloren hat. Natürlich nicht ganz, aber so ein bisschen gesellschaftlich gibt es diese Tendenz auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich schwierig, wenn ich da als von der Kanzel ein bisschen was dazu sage. Denn es ist ein bisschen ambivalent, diese Betonung des Ichs oder dass der Einzelne einen Wert hat, kommt auch aus einer christlichen Tradition. Das kommt auch daher, dass wir in einem Land leben, das eben christliche Wurzeln hat. Weil es da eben auch eine Errungenschaft ist und eben auch aus dem Christentum, Gott liebt den Einzelnen, er sieht den Einzelnen und eben nicht nur als Teil einer Masse, sondern er sieht dich persönlich. Das ist das, was unser Christentum, unseren Glauben ausmacht und was eben auch gesellschaftlich prägsam war. Bloß im Moment habe ich den Eindruck, dass wir das so überhöhen, dass es schon wieder nicht mehr gut ist und dass wir vor allem anderes aus dem Blick verlieren, was eben auch christliche Werte sind, eben der Blick fürs Miteinander. Und dass wir gerade an einem Punkt sind, wo man vielleicht echt ein bisschen aufpassen muss, dass man eben nicht zu sehr das Ich fördert und das Starke und Selbstbewusstsein, oder dass man Stärke definiert als das, ja, jeder muss sich selber durchsetzen können, sich selber verwirklichen können, sondern dass man Stärke auch definiert, dass auch stark sein kann, wenn man jemand anderem zuliebe zurücksteht. Also das als Stärke zu bezeichnen, ist ja heutzutage eigentlich völlig daneben, aber das kann man ja auch als Stärke sehen. Das war zum Beispiel ein Eindruck, den ich jetzt aus Japan mitbringe, ja, dass eine Stärke sein kann, anderen zuliebe auch mal sich zurückzuhalten, höflich zu sein, zurückhaltend zu sein. Heißt ja nicht, dass alles gut ist und natürlich haben die auch ihre Probleme damit oder das bringt auch seine Probleme damit, wenn man das übertreibt, aber so ein bisschen als Tendenz, finde ich, kann man da schon was leben. Und vor allem auch eindrücklich, wenn das alle machen, wenn man so einen gemeinsamen Grundwert hat, wie unterschiedlich sich Gesellschaften ausprägen können und eben auch, was prägt unsere Gesellschaft, was ist der Grundwert, den wir gerade so allgemein haben. Und wenn ich dann das sehe, Höflichkeit, und mir so ein bisschen überlege, ja, wie könnte man denn eigentlich in unserer Gesellschaft heutzutage wieder ein bisschen mehr dieses Wir fördern, das Miteinander, der Blick für den anderen, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich sage, na, eigentlich müssten wir als Christen das doch besonders leicht haben. Wir sind doch die Profis. Wir schreiben doch Nächstenliebe ganz groß. Das ist doch ein Wert, den wir für sehr wichtig achten und den wir leben wollen. Und wenn uns Nächstenliebe so wichtig ist, dann sind wir doch genau die Richtigen, die eigentlich genau zeigen könnten, warum, wie das geht. Wir wissen doch, wie wertvoll es ist für eine Gemeinschaft, wenn man sich für den anderen einsetzt, den anderen annimmt. Und das heißt ja gar nicht, dass alle gleich gemacht werden müssen oder alle gleich sein müssen. Nicht mal in den Glaubensweisen. Wir können hier zusammensitzen und ganz unterschiedlich Glauben leben, ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben. Und trotzdem, wenn man den anderen liebt, dann macht es was, dann prägt es Gesellschaft, prägt es ein Miteinander, prägt es auch Gemeinde. Eigentlich sind wir da Profis. Ich finde es schon interessant, dass man gerade auch, wenn man jetzt in gesellschaftlichen Entwicklungen mittlerweile auch immer wieder mehr den Wunsch hört, dass man doch das Wir ein bisschen mehr wieder fördern müsste und das Ich ein bisschen weniger, dann denke ich doch, ja, liebe Gesellschaft, schau doch in die Kirchen. Dort müsstet ihr es doch eigentlich finden. Da haben wir doch Vorbilder, die eigentlich parat stehen müssten, denn wir sind gerufen, dass es die Nächstenliebe ist, an der wir uns erkennen sollen. Haben wir gerade in der Schriftlesung gehört, Jesus hat es den Jüngern mitgegeben an dem Abend, bevor er ans Kreuz geht. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so dass die anderen euch daran erkennen. Und vielleicht ist das in dieser Zeit und auch in den Entwicklungen, die man gerade so hat, ein besonderes Erkennungszeichen. Wäre doch jedenfalls schön, wenn man uns daran erkennt, dass wir den Nächsten lieben. Da, liebe Gemeinde, sehe ich für uns schon eine Chance drin liegen und auch einen Auftrag drin liegen. Ich sehe da schon, dass wir Christen in der heutigen Zeit nicht nur dazu da sind, die Welt zu kritisieren, wo sie uns nicht passt oder wo sie was macht, was irgendwie nicht unseren Vorstellungen entspricht. Da sind wir nämlich ziemlich gut drin, leider auch. Wir können auch sehr gut benennen, was alles irgendwie nicht gut ist. Aber das alleine ist nicht unser Auftrag, sondern wir sind schon auch da, um das miteinander zu prägen und mitzugestalten. Und das, was wir da eben besonders gut können und einbringen können, ist eben diesen Grundwert der Nächstenliebe zu zeigen. Zu dem sind wir geschaffen und das können wir auch leben. Das haben wir ja auch eingeübt und das machen wir ja auch. Das ist die DNA von Gemeinde, dass man einander sieht, einander wahrnimmt, respektiert. Nicht unbedingt immer harmonisch und einig ist. Das muss gar nicht sein. Aber selbst wenn man uneinig ist, ist Nächstenliebe der Boden, der uns dann gemeinsam trägt. Das habe ich gefunden in dem Bibeltext. der vorgegeben ist für den kommenden Sonntag. Deshalb habe ich den heute schon genommen, weil nächste Woche hätte ich wahrscheinlich nicht so viel vom Urlaub erzählen können. Deshalb machen wir das heute Woche schon. 1. Petrus 4, 7 bis 11 ist der Predigttext. Und da schreibt der Petrus Folgendes. Das Ende aller Dinge ist nahe. Damit fängt er an, das ist schon mal interessant. Das hört man heute manchmal auch, diesen Satz. Das Ende aller Dinge ist nahe. Allerdings ein bisschen anders gemeint. Heutzutage hört man da vor allem die Warnungen vor Katastrophen und vor Untergang und auch die Angst und die Sorge. Aber wenn der Petrus das da schreibt, dann hören wir da vor allem auch die Hoffnung daraus, dass das Ende aller Dinge ist jetzt nichts Bedrohliches, sondern das ist was, worauf man sich freuen kann, worauf man zuleben kann, weil wir die Verheißung der Ewigkeit haben. Und so ist da auch gemeint. So schreibt der Petrus das. Mit diesem Blick gehen wir in das, wie wir Welt und Gesellschaft gestalten. Also, das ist das Vorspruch quasi. Und dann geht's los. Seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Ohne Murren, gell? Dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Endzeit, in die der Petrus da hineinspricht, da erwähnt er zuallererst das Gebet. Steht da ganz oben. Ihr müsst beten können in dieser Zeit. Finde ich schon bezeichnend, dass die Beziehung zu Gott was Wichtiges ist in dieser Zeit, dass der Petrus uns das mitgibt. Ihr müsst mit Gott in Kontakt sein. Gerade weil ihr in einer Welt lebt, die das vielleicht aus dem Blick verliert oder mehr und mehr. Das ist wichtig. Mit Gott in Kontakt bleiben. Und dann kommen aber ganz viele Sachen, der ganze Rest, da geht es dann gar nicht mehr so sehr um mich und Gott. Auch nicht, wie ich richtig vor Gott stehe und was ich alles richtig machen kann, um mir was von Gott zu erarbeiten oder zu verdienen, sondern da geht es immer um, in dem ganzen Rest geht es darum, wie man miteinander gestaltet und dadurch Gott verherrlicht. Das ist ganz interessant, da kommt jetzt ganz viel. Und als allererstes, vor allem, wie sich das äußert, Gastfreundlichkeit, nicht beklagen und so weiter, dienen, verkündigen, kommt, haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Die Liebe stellt er mal da ganz vor alles. Vor allem steht er tatsächlich auch im Griechischen. Vor allem haltet mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Die Liebe zueinander soll das sein, was euch als eure Gemeinschaft prägt. Der Common Sense in der christlichen Gemeinde. Das, was alle grundsätzlich teilen. Nicht nur das, für was Einzelne zuständig sind oder was der eine besser und der andere schlechter hinbekommt. Jeder ist dafür mit zuständig. Ich würde sogar sagen, jede Gemeinschaft, jedes Miteinander braucht ein gemeinsames Fundament, das alle auch teilen und auf das sich alle dann auch stellen. Selbst mit ihren Unterschieden, aber es braucht was Gemeinsames, worauf wir stehen. Ist ein bisschen so wie das, was ich mit dem Thema Höflichkeit in Japan erlebt habe, dass mich beeindruckt hat, dass es wirklich in die Breite geht, dass da alle drauf stehen. Ich habe dann sogar mal überlegt, ja, wenn die doch alle so höflich sind, wie sind denn dann Teenager? Wie rebellieren die eigentlich gegen ihre Eltern, wenn man höflich seinen Eltern gegenüber sein will? Das geht ja dann irgendwie gar nicht. Habe dann mal einen Japaner dort gefragt, der hat so Teenager-Kinder und habe ich gefragt, ja, wie machen die das denn? Ja, die lassen sich da schon was einfallen, sind sehr subtil, kleiden sich dann irgendwie auch schon besonders oder so. Auch, man kann schon seine Eltern wohl auch zu Weißglut bringen. Während man höflich ist, irgendwie geht's dann wohl schon. Sind sie schon auch kreativ. Aber das heißt eben nicht, dass alles irgendwie einfach und gut ist, aber es heißt halt, dass man diesen Grundwert mal teilt und dass man das zumindest dass die Gemeinschaft ausmacht. Ich denke manchmal, wir brauchen wieder auch in unserem Miteinander was wir teilen, was wir auch das Gemeinsame, was wir wieder sehen. Und vielleicht denken wir heute zu sehr, dass ein gutes Miteinander funktioniert, dafür sind doch andere zuständig. Der Staat zum Beispiel. Der soll doch gucken, dass wir irgendwie beieinander bleiben als Gesellschaft. Ja, der muss doch dafür sorgen, dass wir irgendwie beieinander bleiben, nicht auseinanderdriften. Die Politiker, das ist doch denn ihr Job. Denkt man ganz, ganz schnell. Oder in der Gemeinde, das ist die Gemeindeleitung. Ihr müsst doch gucken, dass wir irgendwie alle beieinander bleiben, auch dass die Ränder nicht ausfransen und dass nicht Einzelne irgendwie hier zu viel Kommando übernehmen. Das ist doch Gemeindeleitungsaufgabe. Oder in den Familien sind es oft die Mamas, wo man sagt, die hält doch alles zusammen. Ja, auch wenn sich Einzelne verstreiten, bei der Mama muss man doch dann irgendwie an der Tisch sitzen dürfen und zusammenkommen. Es gibt doch jemanden, der zuständig ist. Aber ich würde sagen, Gemeinschaft funktioniert nur dann, wenn sich alle zuständig fühlen. zumindest bis zu einer gewissen Weise, muss sich jeder zuständig fühlen für die Gemeinschaft. Es muss jeder diesen Boden, auf den wir alle stehen, mittragen. Wenn es nämlich nicht mehr so ist, wenn man nämlich uneins wird, dann gerät jede Gemeinschaft ins Wanken. Wenn die Politik anfängt, Gesetze zu machen, die für alle gelten sollen, die aber gar nicht von allen mitgetragen werden, dann gerät ein Staat ins Wackeln. Dann wird es schwierig. Also wenn man nicht mehr für die Allgemeinheit Gesetze erlässt, die aber für alle gelten, funktioniert es nicht mehr. Oder wenn jeder nur noch auf sein Recht beharrt und vor allem auf das, was einem gefällt und was man haben will, aber keiner mehr bereit ist, irgendeine Pflicht zu erfüllen, einen Beitrag fürs Miteinander zu leisten, dann durchlöchert sich so eine Gesellschaft nach und nach und zerbricht dann auch irgendwann. Es braucht das, was für alle auch, was alle auch mittragen und akzeptieren. Und da müsste doch Nächstenliebe was sein, was wir einbringen könnten. Der Blick auch für den anderen als Grundlage, als gemeinschaftliche Grundlage. Das müssen wir doch bei uns als Christen ablesen können. Bloß manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen, naja, uns da schon manchmal auch schwer tun. Wir wissen auch bei Gemeinde, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Ich gehe in den Gottesdienst, wenn er mir was bringt und wenn nicht, dann komme ich halt nicht mehr und solche Sachen. Oder wenn da jemand Glaube so lebt, wie es mir gar nicht passt, dann habe ich mit dem ein Problem und so. Also man hat schon auch seine Vorstellungen im Blick. Man hat die natürlich auch mit Recht, aber auch wir als Gemeinde brauchen als Miteinander das, dass wir auch anderes sehen und auch die Bereitschaft, Nächstenliebe zu leben, auch in dem, dass man manches mitträgt. Selbst das, was einem jetzt gerade nicht so in den Kram passt, das brauchen wir so. Nur so leben wir Nächstenliebe, dass man dadurch auch Jesus sichtbar macht. Petrus sagt, vor allem haltet an der Liebe zueinander fest. Ist im Grunde nichts anderes als die Jahreslosung. Der Paulus wird so sagen, alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Ganz ähnlicher Satz. Das ist unser Dienst für die Allgemeinheit, wenn alles, was wir tun, in der Liebe geschieht. Wenn für Christen normal ist, dass wir einander mit Liebe wahrnehmen, dass wir einander mit Liebe begegnen, dann werden wir auch Gesellschaft mitprägen. Und das will ich jetzt wirklich mal als Chance sehen, dass wir tatsächlich da Möglichkeiten haben, die andere eigentlich gar nicht so haben. Wir haben dann eine Chance, Gesellschaft mitzuprägen. Das zeigt sich dann eben in all dem, was da aufgezählt worden ist, in dem Tun. So eben, wie es bei der Höflichkeit auch ist, es zeigt sich in ganz vielen Kleinigkeiten eben, dass man nicht drängelt oder nicht meckert oder dass sich in die Schlange stellt. Und so ist, dass die Nächstenliebe eben auch zeigt, in dem, dass man gastfreundlich ist und so weiter, wie man anderen begegnet. Alles das, was er tut, geschehe in Liebe. Ich finde bei der Jahreslosung dieses Jahr ein bisschen kritisch, dass man die auch ein bisschen missverstehen kann. Man kann nämlich da rauslesen, dass es nur ein Auftrag ist und kann dann sagen, na, da müssen wir halt einfach uns anstrengen und lieben, ja. Also ich muss einfach mehr lieben. Alles, was ich tue, muss in Liebe geschehen. Das hört sich so ein bisschen nach Aufforderung an. Aber ich glaube, was da viel mehr drin steckt, ist das, dass alles, was wir tun, in der Liebe Gottes geschieht. Also in der Liebe, die uns geschenkt ist, nicht die, die wir selber machen müssen. Und genauso lebt man auch Nächstenliebe, dass wir die Liebe, die wir uns geschenkt ist, einfach nur ins Leben mitnehmen. Das ist nicht so, das ist nicht ein Programm, das wir irgendwie umsetzen, sondern etwas, das uns gegeben ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Gottes Liebe und dann wird es automatisch wirksam sein. Dann könnt ihr dienen einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat, weil er sie eben erhalten hat, nicht weil er sie selber gemacht hat. Oder weiter unten schreibt der Petrus da, dann seid ihr Verwalter von Gottes Gnade. Auch das ist was wir von Gott bekommen haben, nicht was wir nur selber machen müssen. Wir dürfen schöpfen aus dem, was wir kriegen. Oder auch dieser Zitat aus Sprüche 10, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, denn da könnte man meinen, wenn es da heißt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu, naja, wenn ich viel liebe, dann habe ich mit meinen Sünden nicht mehr so viele Probleme. Ja? Dann vergibt Gott mir. Das ist aber ein Missverständnis, weil das, wenn man mal nachguckt bei Sprüche 10, wo das her hat, diesen Vers, im Kontext dort, da geht es darum, dass die Liebe die Sünden der anderen zudeckt. Da geht es um Vergebung an dieser Stelle. Also es geht darum, die Liebe macht möglich, dass man anderen vergibt. Und diese Liebe ist auch nicht eine, die man selber schaffen muss, sondern das ist die Liebe, die wir empfangen dürfen und dann weitergeben. Manchmal habe ich den Eindruck, Menschen in unserer Zeit nehmen uns Christen so wahr, dass wir sehr wohl Nächstenliebe groß machen, aber uns das vor allem als Pflicht auferlegen, dass man Dinge tun muss aus Liebe, die man eigentlich gar nicht tun will. So wird man gesehen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, weil wir tun es ja nicht, weil wir es nicht tun wollen, sondern wir tun es ja, weil wir es wollen. Ja, weil wir aus Liebe heraus leben, ist das ja nichts, keine Pflicht, sondern freiwillig. Dass man das nicht sieht, ist ein bisschen schade manchmal. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass du jetzt aus dieser Predigt nicht die Aufforderung raushörst, du musst dich jetzt mehr anstrengen zu lieben, weil darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, welche Prägekraft auf eine Gemeinschaft es haben kann, wenn wir die Liebe leben. Einfach Nicht aus Pflicht, sondern weil sie uns geschenkt ist. Dann wird es Auswirkungen haben und dann tut es gut. Nicht nur uns, sondern auch anderen. Und ich hoffe auch, dass es in Zeiten wie diesen dann auch gesehen wird. Dass Menschen auf unsere Gemeinde und auf uns als Christen nicht nur blicken als eine Truppe von denen, wo jeder halt auch bloß auf sein eigenes sieht und seine Vorstellungen durchsetzt und wo man sich gegeneinander stellt und der Ton gegeneinander genauso lieblos ist wie im Rest der Gesellschaft. Das kann nämlich durchaus auch passieren, dass man Gemeinde so erlebt. Wäre schade. Ich hoffe, dass man Christen nicht nur als sich anstrengende Pflichtverwirklicher sieht, die manchmal auch an ihren eigenen Maßstäben und an der Größe, wie man Nächstenliebe groß macht, auch scheitern. Denn das tun wir tatsächlich. Wir sind da nicht vollkommen. Sondern, dass man auch gesehen wird in dem, wo es was für die Gesellschaft bringen kann, wo wir prägen können und wo wir gut prägen. Ich möchte euch zum Schluss noch mal kurz nach Japan mitnehmen. Da sitzt man manchmal abends zusammen, habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Und wenn man in Hostels ist, sitzt man auch mit Internationalen zusammen, mit Australiern, die es da viele gibt, und Koreanern auch, Kanadiern und so. Da unterhält man sich über die Kulturen der Welt. Und es ist dann schön, wenn man dann auch mit Japanern zusammensitzt. Und wenn ich dann denen gesagt habe, mir fällt es auf, die Höflichkeit und wie das sich auswirkt und so weiter, dann haben die sich immer gewundert. Die waren da überrascht, weil für sie war das ganz normal. Die haben das gar nicht so gesehen. Oder vielleicht haben sie auch aus Höflichkeit ihren Stolz darüber so klein gehalten und verborgen, dass sie es mir nicht gesagt haben. Vielleicht kann auch sein. Aber vielleicht geht es ja auch uns manchmal so, dass wir die Nächstenliebe gar nicht mehr so sehen, wie man es vielleicht von außen wahrnehmen könnte, weil es für uns normal ist. Und das wäre schön. Ich denke nämlich, dass wir durchaus Nächstenliebe nicht nur als Aufgabe haben, sondern eben, dass wir auch sehen dürfen, wo wir Nächstenliebe tatsächlich leben. Und das tun wir nämlich auch. Nächstenliebe zeigt sich, wenn man sich Zeit nimmt, eine Jungschar vorzubereiten. Ja, man könnte auch andere Sachen machen, die einem selber gut tun, aber man kann eine Jungschar vorbereiten. Und das ist aus Nächstenliebe. Nächstenliebe zeigt sich, wenn man aneinander denkt, wenn es einem schwer geht, wenn man nachfragt, wenn man ein offenes Ohr aufeinander hat und so weiter. Ich kann jetzt ganz, ganz viele Dinge aufzählen, die so selbstverständlich sind. Und gerade da wird die Liebe Christi erkennbar, in den Kleinigkeiten. In dem, dass jemand der Kirchenkaffee vorbereitet hat heute Morgen, ja, und sich hingestellt hat und Kaffee gemacht hat. Ist ein Zeichen der Nächstenliebe. In dem, wie jemand seine musikalischen Gaben nutzt und übt für den Gottesdienst. In dem, wie Mitarbeiter sich einbringen und so weiter. Auch in dem Ton, den wir miteinander pflegen, verwirklicht sich schon Nächstenliebe. Und daran sind wir gut. Das will ich uns mitgeben. Wir sind auch gut in Nächstenliebe. Das dürfen wir ruhig auch mal so sehen. Jetzt ganz unbescheiden. Ja. Das finde ich auch wichtig, weil wir das auch wissen müssen, dass wir das können, um damit auch prägen zu können. Und ich wünsche uns das, dass wir das nicht nur als Mangel sehen, sondern lasst euch heute ruhig mal wieder zusagen, dass ihr gut seid in Sachen Nächstenliebe. Und dass ihr so auch Gesellschaft prägen könnt. Dass ihr es schon tut. Und dass es hoffentlich noch mehr tut. Dass wir so auch dem Miteinander über uns hinaus gut tun, weil das ist unsere Aufgabe und daran sollen wir uns erkennen. Und ich bin davon überzeugt, dass man auch uns daran wieder erkennen wird. Lasst uns staunen und erkennen, wo Gottes Liebe in unserem Miteinander ganz selbstverständlich Ausdruck findet. Und dann lasst uns dankbar dafür sein und so Zeugen Jesu sein. Amen.